vor einiger Zeit hat sich eine Zauberin bekehrt. Eine ganz, ganz berühmte Zauberin, die kommt von einem Staat Nord in Südafrika, neben Zimbabwe. Und in diesem Staat war sie sehr berühmt. Menschen kamen auch von Johannesburg, Pretoria und auch von der Regierung dieses afrikanischen Staates kamen die Menschen zu der Zauberin. Es ist ja erstaunlich, wer alle zu den Hexen und Zauberinnen gehen, auch in der heutigen Zeit. Diese Frau hatte besondere okkultische Fähigkeiten, hat viele geheilt, in solchem Maß, dass aus Dankbarkeit manche Schwarzen ihr dann ein Kind gaben als Lohn oder ein junges Mädchen. Und diese Frau hatte einen männlichen Dämon, so sagten sie, einen männlichen Geist. Der wollte Frauen haben. Und trotzdem sie denn eine Frau war, hat sie 12 Frauen gehabt. Und in Afrika, unter den Schwarzen, wird jede Frau gekauft, so wie im Alten Testament. Da mussten sie 7 Jahre arbeiten für eine Frau. Und so ist das heute noch in Afrika. Für jede Frau muss man einen hohen und großen Preis bezahlen. Und so hat sie denn für 12 Frauen, für jede Frau einen großen Preis bezahlt. Natürlich konnte sie keine Kinder erzeugen und sagte ihren Frauen so, geht, sucht euch Männer aus und holt euch dort Kinder. So hat sie nun viele Kinder von anderen Männern. Die hat sich bekehrt, ist zu Jesus gekommen, ihre Sünden sind vergeben, sie hat das Heil empfangen, Jesus hat ihr Leben ganz neu gemacht. Sie hat sich getrennt von ihren Frauen und hat all den Menschen gesagt, die zu ihr kamen, kommt nicht mehr zu mir. Ich habe mich bekehrt zu Jesus und der Weg ist jetzt nicht mehr zu den Zauberern und Hexen, sondern zu Jesus Christus. Und so hat sie uns denn eingeladen, wir sind so 1000 Kilometer, ich weiß nicht ganz genau, 1600, 1800 Kilometer gefahren dorthin. Dann hatten wir einen Feuergottesdienst, wo sie all ihre okkultischen Gegenstände, Zaubereigegenstände, öffentlich verbrannt hat. Säckeweise war das. Eine große Schar hat sich dort versammelt. Viele, viele Menschen waren dort. Nicht nur Schwarze, sondern auch Weiße. Und wir hatten einen wunderbaren Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst wurden dann die Zaubergegenstände öffentlich verbrannt. Sie hat Zeugnis abgelegt. Und das ist etwas Wunderbares, wenn Gott solche schenkt, dass die Festungen des Satans zerstört werden. Matthäus 16, wir lasen von 13. bis zum 17. Vers gestern Abend. Und ich möchte fortfahren mit dem Text vom 18. Vers. Und ich beginne vom 17., sodass es Ihnen ganz klar wird. Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreiches Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Soweit. Ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Einige Punkte aus diesem, wir kommen, so Gott will, noch auch zum nächsten Vers. Der erste Punkt, ich sage dir, der Herr Jesus hatte ein persönliches Gespräch mit dem Petrus. Ich sage dir, was wir heute in der Welt brauchen, sind Menschen, zu denen Jesus persönlich geredet hat. Haben Sie schon mal die Stimme Gottes vernommen? Hat Gott schon durch sein Wort persönlich mit Ihnen geredet, dass Sie verstanden haben, dass Jesus sagt, ich sage dir, kein Prediger kann den anderen etwas von Jesus sagen, in Wahrheit und Vollmacht, wenn nicht zuvor Jesus ihm etwas gesagt hat. Wir können anderen Menschen nicht sagen und mitteilen vom Herrn, wenn wir nicht gehört haben. Wenn ich meinen Mitmenschen etwas sagen will von dem lebendigen Gott, dann muss ich zuvor stille werden und sagen, Herr, rede zu mir. Und nur nachdem er zu mir geredet hat, kann ich zu den Nächsten reden. Und Jesus sagt hier, ich sage dir, das ist, wo es beginnt. Da beginnt das Wirken Gottes im Leben, wenn Jesus persönlich mit ihnen persönlich redet. Und dass der Mensch das begreift und vernimmt. Gott redet zu mir. Und der nicht nur angesprochen wird, sondern getroffen wird und ergriffen wird von dem, was der Herr ihm sagte. Der Herr redete ganz persönlich zu diesem Mann und sagte, ich sage dir. Das beginnt bei ihm, bei Gott. Wenn er zu uns redet, lieben Freunde, haben wir eine Ruhe, die Stimme Gottes zu vernehmen, die Stimme Gottes zu hören. Wissen Sie, dass die Geschichte uns zeigt und gelehrt hat, dass jede Erweckung unter den weißen Völkern sehr kurzfristig und von kurzer Dauer ist. Unter den Nicht-Weißen hält sie länger an. Uganda 40 Jahre, Korea jetzt 70 Jahre, über 70 Jahre. Trotzdem sie oberflächlich wird. Aber ist es nicht beschämend, dass unter uns, Träger des Evangeliums, sogenannte christlichen Völker, dass da die Erweckung von ganz kurzer Dauer ist? Da müssen wir uns die Frage stellen, wieso, warum ist das? Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann es verschiedene Gründe haben. Vielleicht haben wir es zu eilig. Wir sind ja so immer beschäftigt. Das Radio an, wenn es nicht das Radio ist, die Zeitung. Wenn es nicht das Zeitung, Fernsehen. Immer in Hast. Immer hin und her. Dann ist es dieses, dann ist das jenes. Wir sind so beschäftigt. Ja, sind wir alle Samen der Martha? Gibt es hier keine, die Kinder der Maria sind, die zu Jesus Füßen sitzen und seine Stimme hören. Sehr oft in der Erweckung geschehen Wunde, die von den größten Wunden sind, die ich je gelesen oder gehört habe. dass fremde Menschen kommen und sagen, du mit solch einem Bunde kann man die ganze Welt auf den Kopf stellen. Aber was tun die schwarzen Geschwister? Sie gehen nicht und stellen die Welt auf den Kopf. Sie sagen, jetzt verschwinden wir mal eine Woche lang und sind allein mit dem Herrn zu seinen Füßen und danken ihm für das, was er getan hat. Die sind nicht wundersüchtig. Und wenn Gott in solchem Maße wirkt, dann ziehen sie sich oft zurück, verschwinden und sind allein mit dem Herrn. Und sagen, jetzt wollen wir zu dem Herrn, zu seinen Füßen und ihm danken für das, was er getan hat. Aber manche weiße Prediger sagen, gebraucht das, mit solchen Wunden könnt ihr die Welt auf den Kopf stellen. Sie sagen, nein, darum geht es nicht in erster Linie, dass wir die Welt auf den Kopf stellen, sondern dass wir zu Jesus gehen und ihm danken für das, was er getan hat. Und dass wir dann aufhorchen, was er uns befiehlt. Wir wollen gehorsam sein, in seinem Dienst stehen. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Erweckung jetzt im 23. Lebensjahr ist und immer mehr zunimmt. Wie sieht es aus in Ihrem Leben? Wann hat der Herr Jesus zuletzt zu Ihnen geredet? Es wird gesagt, Billy Graham, der war in einem Zug und saß dort und da kam ein Mann herein und sie begannen zu reden über Gott. Und da sagte dieser Mann zu ihm, ich glaube an keinen Gott. Ich glaube nicht daran, dass Jesus Christus lebt, dass es einen Gott gibt. Das gibt es nicht. Da sagte er, das ist ja aber ganz seltsam. Heute Morgen hat er noch zu mir geredet. Also, es gibt solche Menschen, die ein Ohr haben zu hören. Oder gehören sie zu denen, die nie die Stimme Gottes hören? Abraham, Gott redete zu ihm. Mose, Gott redete zu ihm wie ein Freund zu seinem Freund. Die Propheten, Gott sprach zu ihnen. Wann hat Gott zuletzt zu ihnen gesprochen? Ich frage nur nicht die Unbekehrten, nur die Kirche, Namenschristen, sondern auch die Christen. Wann hat Jesus Christus zuletzt zu ihnen geredet? Ganz direkt. Dass sie seine Stimme vernommen haben. Dass sie gehört haben, dass sie kapiert haben, was er ihnen sagte. Jesus sagt, ich sage dir. Oder redet Jesus nie zu ihnen? Gehören sie nicht zu seinen Schafen? Denn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Schauen Sie mal genau hin. Vielleicht sind Sie eine Ziege und nicht ein Schaf. Und es ist höchste Zeit, dass Sie ein Schaf werden. Und nicht nur ein Fuchs in Schafkleiden, sondern ein wirkliches Schaf. Und dass Sie seine Stimme vernehmen und ihm folgen. Der erste Punkt. Ich sage dir, hat es dem Herrn schon geglückt, Ihnen etwas zu sagen? Zweiter Punkt. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Nun gibt es einige Menschen, die sagen ja, Petrus war nun dieser Fels. Nun, wenn man die Bibel so liest, könnte man den Eindruck haben. Aber wenn wir genau hinschauen, heißt es hier, du bist Petrus. Im Griechischen heißt es Petros. Du bist Petros. Auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Da haben wir die zwei Worte, Petros und Petra. Wir können das Wort Petros als Stein übersetzen und auch Felsen. Petra ist ein Fels. Wenn Sie in der Bibel das nachlesen, werden Sie finden, dass Petrus sogar ein Stein sein kann, den man werfen kann. Es kann auch ein größerer Stein sein, sagen wir auch ein Fels, der lose ist, der beweglich ist, den man bewegen kann. Aber den Petra kann man nicht bewegen. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel, Matthäus 7, wer meine Worte hört und tut, dem gleiche ich einen Mann, der sein Haus baut, auf einen Petra. Nicht Petrus. Auf einen Petra. Wie groß muss der Petra sein, dass man ein Haus darauf bauen kann? Was denken Sie sich? Das ist doch nicht ein kleiner Stein oder ein Felsen, den man bewegen kann. Das ist ein riesiger Fels. Der muss riesig sein, wenn man ein Haus darauf baut. Wenn der nicht riesig ist, wird der nicht kapitelfest sein. Und wenn die Stürme kommen, dann wird der mitgerissen werden. Aber ein Petra, sogar wenn die Regengüsse kommen und die Winde wehen und die Stürme kommen und das Wasser in Flut ist, bewegt der sich nicht. Das ist nicht ein Petrus, das ist ein Petra. Der Herr Jesus sagt, Petrus, du bist ein Petrus. Aber auf diesen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Und nichts wird die in Bewegung bringen. Nun, wir lesen auch im Neuen Testament vom Petra, dass Jesu Grab in einem Petra gehauen wurde. Da wurde ein Grab gegraben in einem großen Felsen, der so groß ist. Und wenn Sie nach Jerusalem gehen, können Sie Jesu Grab sehen. Sein riesiger Fels. Als Jesus aus dem Grab kam, war ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Felsen zerbrachen. Petra. Ein Stein, der da liegt, das kann auch ein großes Erdbeben sein. Der wird nicht zerbrochen. Aber wenn Sie bei dem Grabe Jesu stehen, was wir meinen, dass das wirkliche Grab Jesu ist, werden Sie den riesigen Felsen sehen und Sie werden sehen, wie der gerissen ist. Und da sind manche, die glauben, der Riss ist geschehen, als Jesus aufstand und ein gewaltiges Erdbeben war. Da hören wir, dass Petra zerbrach, die gewaltigen Felsen. Nun, der Herr Petrus hatte seinen Dienst, der hieß Petrus, Stein, können wir auch Fels sagen. Aber dieser Fels wurde ist paar Mal bewegt worden. Sie wissen, wie er den Herrn verleugnet hat. Sie wissen auch spät in seinem Dienst, als Petrus mal einen großen Fehler begann, als er geheuchelt hat, als er Paulus ihn öffentlich tadeln musste und widerstehen musste und sagt, Petrus, das ist nicht gut, was du tust, du heuchelst. Denn er hatte vor der Gemeinde gesündigt und hatte geheuchelt. Auf den Stein, der Petrus ist, baut der Herr nicht seine Gemeinde. Denn wäre die zugrunde gegangen, hätte er die in jener Zeit schon gebaut. Nein. Der Herr sagt, du bist Petrus, aber auf diesen Petra. Nun, gibt es Menschen, die das missverstehen. Das war nicht das einzige Mal, dass da ein Missverstand war. Eines Tages sagte der Herr Jesus zu den Menschen, ich werde diesen Tempel zerbrechen. Nach 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten sie, der lästet.
Er sagt, er wird diesen Tempel zerstören und nach 3 Tagen wird er ihn wieder aufbauen.
Er sprach nicht von dem Tempel, er sprach von diesem Tempel.
Das haben sie nicht begriffen, dass er von seinem Leib sprach. Und es gibt solche, die sagen, du bist Petrus, aber ich werde meine Gemeinde auf diesem Petra und wies auf sich selbst.
Das Neue Testament lehrt uns, auch das Alte Testament. Und wenn wir im Korintherbrief lesen, ein ander Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist der Felsen. Auch im Alten Testament wurde schon Fels genannt. Da heißt es, der Fels der Mitzug bei den Kindern Israel, das war Christus. Der Fels, von dem sie tranken, das war ein Symbol von dem Sohne Gottes, der Fels. Fels, auf den ich baue. Die Gemeinde Jesu Christi wird auf Jesus Christus gebaut. Er, der das Wort ist, wer mein Wort hört und tut. Also einen anderen Grund kann niemand legen. Auch im Timotheus lesen wir das. Der feste Grund Gottes steht. Im Korintherbrief, ein jeder von euch sehe zu, wie er darauf baue. Das Fundament ist Jesus Christus. Kein anderes Fundament gibt es. Ein Architekt kann einen wunderbaren Plan haben, ein wunderbares Haus auf Papier. Aber wenn das Fundament, der Grund nicht feststeht, und es ist Jesus Christus, der bis in alle Ewigkeit derselbe ist. Wer auf den baut, hat auf keinen Sand gebaut. Es ist Jesus Christus, der Anfang und Vollende unseres Glaubens, der zieht uns zu sich und der baut seine Gemeinde. Er baut sie und baut sie auf sich selbst. Es gibt zwar Theologen, die auch sagen, dies ist ein Hinweis nicht auf den Petrus, sondern Petra. Und das ist das Zeugnis, das Petrus gab. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Zeugnis baut die christliche Gemeinde. Da können wir eigentlich auch nichts gegen sagen. Wenn Christen nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und deine Gemeinde das nicht glaubt, dann ist sie auf Irrwegen, gehört zu den Sekten. Eine wahre, lautere, nüchterne Gemeinde Jesu Christi, die baut auf den Felsen, welche Jesus ist. Lieben Freunde, haben Sie auf Jesus Christus schon gebaut? Haben Sie ihn aufgenommen? Ist es Ihr Ziel, wie wir gestern Abend hörten, um in ihn erfunden zu werden? Dass Sie verbunden sind, eins sind, mit dem lebendigen Sohne Gottes und der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagte, ich baue meine Gemeinde. Wir wissen, dass die verschiedenen Religionen der Welt, Buddhismus, Hinduismus, Islam, vom Untergang des Christentums reden. Die sagen, es ist der Abend des Christentums. Sie wissen ja, Beginn dieses Jahrhunderts haben 35% der Menschenbevölkerung der Erde sich zum Christentum bekannt. Heute, in wenigen Jahren, Ende dieses Jahrhunderts, sollen es nur noch 10% sein. Können Sie sich das vorstellen? Mit Zahlen stimmt es gewöhnlich nicht. Aber wo ein Rauch ist, kann auch ein Feuer sein.
zahlenmäßig wird gerechnet, dass am Ende dieses Jahrhunderts nur noch 10% der Menschheit sich zum Christentum bekennt. Trotz allen Radioaussendungen, Evangelisationen und so weiter in der Welt. Es hat noch nie so viele Heiden gegeben in der Welt wie heute. Und darf ich sagen, es hat noch nie so viele Heiden gegeben in Europa wie heute. Ich las vor einigen Monaten in einer Zeitschrift, dass 500 Millionen Menschen in Europa, der Osten mit eingeschlossen, Osteuropa, noch nie die Bibel gelesen haben. Noch nie die Bibel geöffnet haben. 500 Millionen. Und wie weit sind wir? Dass wir in leeren Kirchen sind hier in Deutschland. Dass einige Kirchen geschlossen werden müssen. Der Islam muss die kaufen. In Europa gibt es Städte, wo die größten Kirchen vom Islam gekauft werden. Keine Christen mehr. Wie sieht's aus? Die reden also vom Untergang des Westens und des Christentums. Wenn es nicht dieses Wort gäbe, dann könnte ich sagen, vielleicht haben sie recht. Aber Gott sei Dank, der ewige Fels, der Fels des Heils, der sagt uns, ich baue meine Gemeinde. Gott sei Dank, dass Jesus Christus selbst seine Gemeinde baut. Das bedeutet nicht, dass eine Kirche ein Kirchgebäude baut, sondern eine Gemeinde, ein Haus von lebendigen Steinen. Er baut seine Gemeinde. Sind Sie dazu bereit, dass Sie auch ein Stein sind? Ergeben Sie sich Jesus Christus, dass er auch mit Ihnen machen kann, was er will? Sind Sie dazu bereit oder nicht? Wollen Sie auch ein brauchbares Gefäß sein in seinen Händen? Wo sind die Männer und wo sind die Frauen, die sich ihm zu Dienste stellen? Die sich bereit erklären, Herr, du sagst, du baust deine Gemeinde. Wir wollen deine Mitarbeiter sein. Wir wollen dir zur Verfügung stehen. Dir zum Dienst bereit. Weiß nicht, wie es hier in Europa ist, bei uns in Afrika, bei der Konfirmation, bei den Lutheranen. Da weihen sich die Kinder und sagen, mein Schöpfer steh mir bei, sei meines Lebens Licht. Dein Auge leite mich. Und so weiter. Und dann heißt es, mein Schöpfe, hier leg ich Herz und Glieder dir zum Opfer nieder und widme meine Kräfte für dich und dein Geschäfte. Leider bei uns in Südafrika war es so, dass wenn wir konfirmiert wurden, konnten wir unsere langen Hosen zum ersten anziehen. Vor dem kurze, nach dem lange Hosen. Bei uns in Afrika war es so, unsere Eltern erlaubten uns nicht ins Kino, nicht zum Tanz, nicht zum Saufen, bis wir konfirmiert wurden. Dann wurden wir erlaubt. Es war eine Lizenz, um in die Welt zu gehen, nachdem wir gesagt hatten, vor Himmel und Erde, vom Altar Gottes, hier leg ich Herz und Glieder dir zum Opfer nieder. Aber nachdem geht man zum Tanz und Hurte. Und dann sofft man sich voll Wein. Und dann kam das unsittliche Leben. Der Herr Jesus ging in den Tempel und vertrieb sie mit einer Peitsche und sagte, ihr seid eine Räuberbande. Was sind wir heute? Ich werde meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen, auf diesen Petra. Er ist der Fels. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Einen anderen Grund gibt es nicht. Auf keinen anderen Menschen können wir bauen. Wir bauen auf Sand. Und wenn wir auf Petrus bauen, dann sind wir schon bei seiner Verleugnung ins Wanken gekommen. Und darum rechtfertigen wir uns vielleicht. Ja, Petrus hat ihn auch verleugnet. Und von uns kann man nicht mehr erwarten. Also bauen Sie Länge nicht mehr auf ihn. Und nicht auf seine Heuchelei. Er hat sich davon bekehrt. Rechtfertigen Sie Ihre Heuchelei nicht. Bauen Sie auf den Felsen, der Jesus Christus ist. Der Jesus Christus ist. Und seien Sie ein Stein, ein Petros von dem Petra. Jeder unter uns sollte wissen, welch ein Stein er ist, aus was für einem Fels er sozusagen gehauen ist, geholt ist. Ich weiß nicht, wie man es in der deutschen Sprache sagt. Hewn out of a rock. Von welchem Holz sind Sie? Wenn man sagen könnte, von welchem Stein sind Sie? Von dem Petra? Sind Sie ein Petros vom Petra? Oder sind Sie vom anderen Holz? Schauen Sie sich mal einen Augenblick an. Und schauen Sie ein Leben an, Ihr Leben an. Sind Sie wie Jesus Christus? Sagt, so wie ich bin in der Welt, so sollt ihr sein in der Welt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Lieben Freunde, vor einigen Jahren war ich in Europa in einem Land. Ich werde Ihnen nicht sagen, was für ein Land. Es gibt ja viele Länder Europas. Der Dekan in dieser Stadt, Großstadt, war in einem Vortrag. Und ich habe es nicht gewusst. Nachdem kam ein Vorsteher und sagt, du, hast du gewusst, dass Pfarrer so und so, der Dekan, sagt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ich hätte doch den lieben Mann gebeten, um zu öffnen mit Gebet und ihn willkommen geheißen. Ich sage, morgen früh, das Erste, nehmen Sie mich gleich zu ihm. Ich sage, nein, nein, warte mal, halt, du bist jetzt nicht in Afrika, du bist in Europa. Wir müssen einen Termin machen und erst uns anmelden. Wir können nicht gleich dahin. Ich sage so, nun hör mal auf. Ich bin Afrikaner. Entschuldigt das bitte. Morgen früh gleich gehen wir hin. Wenn wir ihn anrufen, ist er vielleicht zu beschäftigt oder hat keine Zeit. Ich möchte am liebsten klopfen, dass er die Tür öffnet und dann bin ich gleich da. Dann kann ich sagen, was ich will. Sagte, gut, das machen wir denn. Nächsten Morgen früh gleich hin, klopften an der Tür, er öffnete sie. Er kannte mich natürlich, weil er dort war. Und ich sagte, ach, Herr Pfarrer, entschuldigen Sie bitte, ich habe nicht gewusst, dass Sie im Dienst waren. Wer hätte ich das gewusst, dass Sie in der Versammlung waren, hätte ich Sie willkommen geheißen und gebeten, ein zu öffnen mit Gebet. Und ich bin gekommen, um Entschuldigung zu bitten. Gut, sagte, kommen Sie herein. Sagen Sie es erstaunlich, ich bin auf dem Weg weg. Ich war auf dem Weg zum Auto. Ich schaute meinen Freund an und sagte, siehst du, hat funktioniert. Sonst hätten wir ihn nicht gesehen. Er sagte, aber kommen Sie herein, 2-3 Minuten Zeit habe ich noch für Sie. Haben wir uns gesetzt. Er sagte einiges, wo ich nicht mit übereinstimmte, aber man ist freundlich, wir sollen weise sein wie die Schlangen. Und schließlich zum Schluss sagte ich, aber Herr Pfarrer, eines stimmt doch, dass es noch einen Gott gibt und einen Teufel. Da wurde ganz ernst und sagte, ja, das bin ich mich nicht so klar und überzeugt. So, das natürlich für uns Buschmänner aus dem Dschungel Afrikas erstaunend. Können wir nicht kapieren. Dazu reicht unsere Mathematik nicht. Das können wir nicht erfassen. Es geht über unseren Verstand. Dass Menschen daran zweifeln können, ob es noch einen Gott oder eine Hölle gibt. Aber Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden die nicht euch nicht überwältigen können und die Gemeinde nicht. Wer auf diesen Fels baut, der Jesus Christus ist, er baut auf festen Boden. Und die Pforten der Hölle werden das nicht über die Gemeinde nicht überwinden können. Und wenn der Teufel auch alles dran setzt, Pforten in der Bibel sind gewöhnlich ein Symbol einer Stadt. Eine Stadt hatte Pforten. Und die Hölle ist die Stadt des Satans. Das ist der Sitz der höllischen Mächte. Und lieben Freunde, wenn Sie auf Jesus bauen, mit Jesus rechnen, und wenn Gott in Ihrem Leben wirkt, dann müssen Sie damit rechnen, dass die Hölle, die höllischen Mächte sich aufmachen werden. Aber Gott sei Dank, Sie werden die Gemeinde Jesu Christi nicht überwinden. Er sagt, Sie werden die Gemeinde nicht überwältigen. Möge Gott auch hier unter uns und Jesus Christus seine Gemeinde bauen. In solchem Maß, in solcher Art und Weise, wenn der Teufel sie auch wütet, die höllischen Mächte, die Pforten der Hölle, es nicht gelingen wird, die Gemeinde zu überwältigen. Und damit können wir rechnen, denn Jesus ist der Siegesheld. Aber wir müssen mit Kampf rechnen. Wenn nichts geschieht, wenn es ruhig ist, wenn die Hölle in Ruhe ist, dann wissen Sie, das geschieht nichts. Aber wenn Jesus seine Gemeinde baut, wenn es ihm gelingt, zu den Menschen zu reden, dass sie sich ihm öffnen, dass sie sich ihm ergeben, auf den Felsen bauen, dann wird die Hölle toben. Und nun zum Schluss. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Das ist Vollmacht, das ist Kraft, die der Herr dem Petrus sagte, und nicht nur dem Petrus, sondern seinen Jüngern und auch heute noch seine Gemeinde sagt. Hier im Griechischen ist es nicht ganz klar, aber ein Engländer hat es so übersetzt, ganz, ganz fein, und hat anscheinend etwas gesehen, was viele Übersetzer übersehen haben. Und er sagt, im Griechischen heißt es so, ich will dir das Himmelreich Schlüssel geben, alles, was du auf Erden binden wirst, das ist das, was im Himmel gebunden ist. Alles, was du lösen wirst, ist das, was im Himmel gelöst ist. Der Ursprung ist immer im Himmel. Wir können losgehen und binden und lösen, wenn Gott aber nicht bindet und löset, ist vergeblich. Gott segnete den Abraham und er sagte, wer Abraham segnet, der wird gesegnet. Aber wer Abraham verflucht, dessen Fluch kommt zurück über ihn. Und beim Binden und Lösen, lieben Freunde, haben wir nur Vollmacht und göttliche Autorität, wenn es im Einklang ist mit das Wirken des lebendigen Gottes. Ich kann einen Menschen segnen, aber wenn Gott ihn nicht segnet, ist es vergeblich. Ich könnte ihn verfluchen, aber wenn Gott ihn nicht verflucht, dann sündige ich nur. Der Herr Jesus, als sie ihn fragten, was sagst du bloß? Er sagt, ich sage nichts aus mir. Alles, was ich höre, den Vater sagen, das sage ich. Warum tust du dieses Wunder? Ich tue nichts aus mir. Ich tue nur das, was ich sehe, den Vater tun. Das tue ich. Also eine Gemeinde, die verbunden ist mit dem lebendigen Gott, die im Einklang ist mit Gott. To be in step with God and not out of step. Im Schritt mit Gott. Auf derselben Welle wie er. Nicht gegen ihn, sondern mit ihm. Und dann Petrus persönlich bekam Schlüssel. Die anderen Jünger auch. Petrus, zu Pfingsten war er der Erste, der seinen Mund öffnete. Bei den Apostelgeschichte 10, unter den Völken, Nationen, war er auch wieder der Erste, der das tat. So hat Gott seine Diener, seine Apostel, seine Jünger, seine Boten, die ein jeder auf seine Art und Weise gebraucht, so wie er will. Das können wir ihm nicht vorschreiben. So wie er will. Nun, lieben Freunde, wir haben gehört, was er zu dem Petrus sagte. Was hat Jesus schon zu Ihnen gesagt? Oder stehen Sie draußen? Hat er schon zu Ihnen geredet? Haben Sie seine Stimme schon gehört? Ist es dem Herrn Jesus gelungen, in Ihrem Leben zu wirken? Zu bauen? Gehören Sie zu seiner lebendigen Gemeinde, die von Jesus gebaut ist? Jesus sagt nicht zu Petrus, Petrus, deine Gemeinde werde ich bauen. Nein, Jesus baut seine Gemeinde. Und Petrus war ein Werkzeug in diesem. Und so sollen Sie auch ein Werkzeug sein in dem Reiche Gottes und in der Gemeinde Jesu Christi. Ich glaube es, dass das stimmt, was Jesus sagt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich glaube, dass er sie heute baut. Wer ist dazu bereit? Wer gibt sich dem Herrn Jesus und liefert sich ihm aus? Wer ist dein Mitarbeiter? Wer sagt, hier bin ich Herr? Wer sagt wie Martin Luther, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Im Dienst Gottes. Möge Gott schenken, dass sie nicht einfach dahin wehen, wie ein Unvergesslicher, sondern dass sie ein brauchbares Gefäß sind in den Händen Jesu Christi, der auch heute seine Gemeinde bauen will, auch in diesem Lande. Möge ihr Leben solch ein Leben sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist der Ewige. Du bist der einzige Fels, der steht. Und wenn Himmel und Erde schwanken und wanken, so bleibst du doch Gott bis in alle Ewigkeit, der sich nicht verändert, der Ewige, der Fels. Und nur der, der auf dich baut, wird nicht mitgerissen werden von den Stürmen und Strömungen der Welt. Herr, schenke doch, dass es hier Männer gibt unter uns und Frauen, jung und alt, die dir zum Dienst bereit sind, mit denen du bauen kannst. Und dass du auch hier heute Abend deine Gemeinde bauen kannst, sodass die Pforten der Hölle die nicht überwältigen können. Und dass deine Brautgemeinde in Kraft, Vollmacht, göttlicher Autorität vorangehen kann und zum Segen wird für die Gebundenen, die Hartgebundenen, die frei werden, die Müden, dass sie neu belebt werden, neue Kraft bekommen. Das schenke uns, Herr, um deines Namens willen.